Man kann sich fragen, was Menschen so in Gemeinden über ihre Leiter denken. Zumindest haben die Korinther das so gemacht. Das wird im ersten Korintherbrief, so in den ersten Kapiteln, kommt es ganz gut raus. Vor allem in Kapitel 3, als die einen dann sagen, ja, aber der war doch ganz besonders für unsere Gemeinde. Nee, jener. Also das ist mein Vorbild überhaupt. Und so sind die Korinther ganz gut dabei und überlegen sich quasi, wer denn jetzt für sie so das besondere Vorbild sein könnte. Und Paulus muss sie da ein Stück zurückholen und muss sagen, nee, es gibt nicht den einen besonderen Star, der in der Gemeinde so richtig besonders ist und der alles getan hat und bei dem alle zum Glauben gekommen sind, sondern Paulus fasst es in ein paar Versen in 1. Korinther Kapitel 4 ganz gut zusammen. Dort steht in 1. Korinther Kapitel 4 die Verse 1 bis 5. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Auch beurteile ich nicht mich selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Nachdem also nun die Korinther, die Menschen dort in der Gemeinde, ihren besonderen Star, ihren Liebling hatten, kommt der Paulus und sagt, Gott selber hat uns eingesetzt. Und diese Einsetzung, die kam nicht aus mir selber heraus, sondern wenn Gott Menschen in Verantwortung einer Gemeinde setzt, dann möchte er auch, dass sie die Verantwortung A übernehmen und auch, dass sie das so machen, wie sich Gott das wünscht. Und Paulus kommt an einen entscheidenden Punkt, in dem er sagt, das Beurteilen über das, wie wer in der Verantwortung stehende in der Gemeinde was macht, er legt es aus, indem er ein Wort benutzt, das man auf zwei, drei Arten übersetzen, ich sage einfach mal deuten kann. Was sollen Menschen, die in Verantwortung stehen, wie sollen die einzuschätzen sein? Wie soll man das sehen? Was ist da wichtig? Und er benutzt dieses Wort Haushalter. Wir würden heute sagen, das könnte auch mit Verwalter übersetzt werden. Oder man könnte auch dazu sagen, das ist derjenige, der das praktisch coacht, managt, der das praktisch leitet. Also der quasi eine Leitung anbefohlen bekommen hat für eine gewisse Aufgabe. Und in dieser Aufgabe, sagt nun Paulus, da stehe ich drin als jemand, der eingesetzt wurde von der eigentlichen Person, nämlich von Gott. Also Gott hat mich für dieses Amt, wo es in der Gemeinde gibt, hat er mich dafür eingesetzt. Und zu beurteilen, wie gut ich das mache, das können Menschen schon machen, aber letzten Endes stehe ich unter Gottes Urteil, sagt er. Also nicht unter Menschenurteil, was gut ist, sondern unter Gottes Urteil. Das hat mich daran erinnert, an die Gemeinde, an eine Gemeinde in Amerika, und zwar in Bethel, also in dort in, ist eine charismatische Gemeinde. Und als diese Gemeinde so richtig am Wachsen war und als die mal so 1.000, 2.000 Leute hatte, da hat der Pastor gesagt, wir brauchen einen Wechsel, da muss jetzt jemand anders kommen. Und als diese Person dann gewählt wurde, als dann quasi die Berufung nahe stand und als die Person dann richtig losgelegt hat und quasi ihrer Aufgabe so richtig in die Fußstapfen getreten ist, da sind rund ein Viertel bis ein Drittel der Gemeindebesucher gegangen. Also man hat den Kurs geändert in der Gemeinde und dann hat ein Drittel ungefähr gesagt, das ist nicht mehr mein Ding, ich stelle mich da nicht runter unter das, was Gott da will, sondern ich suche mir eine andere Gemeinde. Die Gemeinde war also damals so 1.000 bis 2.000 Leute, dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, was ein Drittel davon ist oder ein Viertel. Und heute sind sie so 5.000 bis 6.000 Leute. Ist also interessant. Es gab also zunächst mal so einen Rückschritt, wo man gedacht hat, naja gut, also der macht es jetzt nicht mehr so wie der alte Pastor, deswegen gehen wir jetzt. Aber diese Treue, dieses Dranbleiben, also das Hören des neuen Pastors auf Gott, was ist denn nun wirklich dran? Welchen Weg hast du für uns und wie sollen wir was machen? Und ganz interessant, was er für einen Weg eingeschlagen hat. Er ist ein großer Beter. Und das hat er auch in der Gemeinde so verankert. Also quasi, wir würden das hier ein Gebetshaus nennen. Wenn man sich das anguckt, was das für ein Gebetshaus ist, dann ist es ein völlig anderes Gebetshaus, wie wir uns das vorstellen. Das ist eigentlich ein Ort, wo man sich wohlfühlt. Also dort sind keine Kniebänke, doch die gibt es auch, wenn man die unbedingt will. Aber dort ist es wohnlich bequem, dass man sich wirklich wohlfühlen kann. In diesem Haus gibt es einen kleinen Wasserfall. Es ist alles dort drin, um sich wohlzufühlen, um Gott näher zu kommen. Ganz interessant eingerichtet. Wie richtet man einen Raum ein, wo man wirklich Gott näher kommt? Ich habe gelernt, nicht durch harte Stühle, da musste ich mich auch berichten lassen, sondern durch das, dass ich mich dort wirklich hingezogen fühle, näher dorthin gezogen fühle. Auch Paulus zeigt sich als Haushalter, Verwalter, als einer, der für die Leitung dessen eingesetzt ist, wer wirklich die Verantwortung hat. Die Nummer eins in einer Gemeinde ist und bleibt unser dreieiniger, heiliger und lebendiger Gott. Und Gott hat uns Unvollkommenen und doch Menschen, die ihm näher kommen wollen, seine Verantwortung über die Gemeinde gegeben. Das heißt praktisch, es läuft hier so auf der einen Seite, kommt die Beauftragung, kommt die Befähigung, kommt die Kraft und auf der anderen Seite kommt diese Abhängigkeit von uns. Wie groß ist die Abhängigkeit von uns zu ihm? Bei Paulus, und das drückt er hier ganz gut aus in Vers 3, für Paulus ist die Abhängigkeit der Menschen, die ihm zuhören, nicht besonders groß. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Aber das ist ihm nicht so wichtig. Deswegen konnten auch die Verantwortlichen dort in der Gemeinde, in der großen Gemeinde dort, sagen, okay, es geht zwar ein Viertel, vielleicht sogar ein Drittel der Gemeindebesucher, aber wir wollen ja nicht Menschen gehören und auf sie hören und machen, was Menschen sagen, sondern wir wollen Gott näher kommen. Und das schaffen wir ja nur in der Beziehung mit ihm. Deswegen ist es nicht so wichtig, auf Menschen zu hören, ob die jetzt dies oder jenes, ob das jetzt da oder dort, sondern was will Gott von uns, wie wir Gemeinde kreieren, wie wir Gemeinde für die Menschen, die um uns herum leben, in dieser Kultur, in der wir drin sind, wie da Gemeinde gestrickt werden soll. Ein ganz wichtiger Ansatz. Wie können wir Gemeinde leben, dass es kulturrelevant, dass es relevant für die Kultur um uns herum ist, dass Menschen danach fragen, was ist dran? Und da gibt uns Gott durch den Paulus einen ganz interessanten Hinweis. Und dieser Hinweis, der steht im Vers 1. Und da steht, dass er eingesetzt wurde, dass alle eingesetzt wurden als Leiter, als Verwalter, als Haushalter. Das heißt letzten Endes, dass sie es treu für Gott leiten. Also hier ist die Nummer 2. Ja. Und was verwalten sie? Steht ganz am Schluss im Vers 1. Der Geheimnisse Gottes. Der Geheimnisse Gottes. Dem Mysterium Gottes. Jahwes. Also das, was der natürliche Mensch nicht versteht, das Mysterium, das Geheimnis Gottes. Darum geht's. Dafür ist Paulus, dafür sind diejenigen, die in Verantwortung stehen, eingesetzt, um das Geheimnis Gottes wie eine Art Verwalter, wie eine Leitung, das gut zu leiten. Und ich habe mir ein paar Fragen gestellt. Wie gehe ich mit Geheimnissen um? Wie gehen wir mit Geheimnissen um? Und ich möchte es mal ganz praktisch machen. Wie gehen wir mit Geheimnissen um? Das zeigt sich ja da, wenn eine Person kommt und sagt, du, ich habe dir jetzt was zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt und ich möchte, dass du das niemand weiter sagst. Wie gehen wir mit diesen Geheimnissen um? Ich bin ja nun schon ein paar Mal in Lohn und Brot wo gewesen, in unterschiedlichen Gemeinden und auch in ein, zwei Missionswerken. Und wir hatten an einer Stelle eine Person, wo wir gewusst haben, wenn wir etwas garantiert unter die Leute bringen wollen, dann müssen wir zu dieser Person sagen, du, ich vertraue jetzt das nur dir an. Bitte palz für dich. Wir haben uns dann immer überlegt, wie formulieren wir das, damit wir auch nachher wissen, dass es von dieser Person kommt. Haben uns da frecherweise auch einen Spaß draus gemacht, um zu sehen, wie dicht er halten kann, diese Person. Wie gehen wir mit Geheimnissen um? Nun zunächst mal Geheimnisse, das sind Dinge, die sind wertvoll. Und wertvolle Dinge, die verschleudert man nicht. In aller Regel hat man das nur einmal, wo man mit dem umgehen kann. Also, wenn etwas wertvoll ist, dann hütet man das doch wie einen Schatz und gibt es nur an der richtigen Stelle weiter. Oder so ein Geheimnis kann auch ein Schlüssel sein. Und mit Schlüssel meine ich jetzt nicht ein Schlüsselbund, wo Schlüssel dranhängen oder die Schlüsselkinder, die so ein, zwei, drei Schlüssel um sich rumhängen haben, damit sie große Haus reinkommen, dann in die Wohnung und dann vielleicht nur in einen speziellen Raum, sondern ein Geheimnis kann auch ein Schlüssel sein, ein Code, der mir ermöglicht, etwas aufzuschlüsseln, etwas aufzumachen, damit es jemand anderem bewusst wird. Und ein Geheimnis ist dazu da, es zu bewahren. Und mit bewahren meine ich jetzt nicht, das darf man nicht verändern oder das muss immer an der Stelle sein, sondern ich bewahre das für mich auf. Also ich gebe das nicht einfach so sang- und klanglos weiter. Und die Frage stellt sich natürlich, was ist denn das Geheimnis? Oder was sind denn die Geheimnisse Gottes, die uns anvertraut sind? Was hat uns Gott denn anvertraut? Okay, ich sehe es euch nach. Wir haben schon 1,25 Stunden Gottesdienst und da kann man müde werden, kein Thema. Was denkt ihr, was sind Geheimnisse, die Gott uns anvertraut hat? Da kann man natürlich auch viel falsch machen, ist klar. Deswegen sagt man am besten gar nichts. Das sind dann diese diplomatischen Antworten. Erstmal warten, was da kommt, was der Gerd auf Lager hat. Das sind Geheimnisse Gottes. Das ist das Mysterium. Ich habe es mir so erschlossen in aller Kürze. Der Kaffee ruft ja. Was hat Jesus in den Gleichnissen verschlüsselt? Also wo hat er so, ich sag mal, ein Gleichnis bewusst benutzt und nicht offen geredet? Das war zum einen, er hat über das Reich Gottes geredet. Also, ich schlüssel das jetzt mal für uns ganz einfach auf. Er hatte also über das Reich Gottes geredet zu den Menschen, dass das schon hier ist, dass sie damit schon Beziehung leben können, dass sie da schon andocken können an Gott. Genau, also das ist Nähe zu Gott. Das ist ein Mysterium. Wie kann das sein, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die primitive Religionen leben und sich ihren Gott erkaufen müssen und unser Heiland sagt, nee, ich will ja zu dir kommen und ich mache ja die Tür auf und ich bin ja da. Und du kannst es ja nicht erst im Himmel haben, das heißt, du bist gestorben, du wartest dann noch, bis du da wieder erwachst und bist dann irgendwann im Himmel. Sondern wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, dann ist es durch Jesus zu dir und zu mir schon da. Du hast es schon. Es ist dieses Geheimnis, dass das schon da ist. Und dass du nichts dafür tun musstest, als es einfach anzunehmen. Als es einfach in dein Leben hineinzulassen. Ein wahnsinnsgroßes Geschenk. Und das Zweite, was wir heute auch mit den Kindern unten gemacht haben, ist, der Zugang zum Himmel ist ja nur dadurch möglich, dass es jemanden gibt, der die Felsbrocken der Sünde weggeräumt hat. Wieso ist das ein Mysterium? Weil die normale Welt draußen um uns herum, die Kultur, die um uns lebt, weil die davon ausgeht, wenn ich etwas Schlechtes mache, dann muss ich mir das erst wieder erarbeiten durch gute Werke und durch gute Taten. Und wenn dann jemand kommt und sagt, nee, du kannst es dir gar nicht erarbeiten, du brauchst es nur abzulegen dort, wo es eingesammelt wird, dann schütteln die mir im Kopf, weil im natürlichen Menschen, in dem, der mit Gott, mit Jesus nichts zu tun haben will, herrscht die allgemeine Meinung, ich muss mir das verdienen, ich muss mir das verarbeiten. Ich muss mir das erarbeiten, ich muss da ganz fest dranbleiben, ich muss ein guter Mensch sein. Nun kommt die Härte der Schrift, keiner von uns ist gut. Weshalb ist es wichtig, dass wir diese drei Punkte, die jetzt hier dran stehen, dass das ein Geheimnis ist. Geheimnisse sagt man zu Menschen immer dann oder gibt sie dann weiter, die Geheimnisse, wenn es wirklich dran ist. Also ich denke nicht, dass einer von uns, der hier im Gottesdienst ist, auf die Straße geht und frei rumbrüllen würde, wer möchte mein Passwort für mein Natel haben? Oder guckt hier auf mein T-Shirt, hier steht der Eingang zu den Bankcodes, wo ihr auf meine Schweizer Bankkonten Zugriff habt, da könnt ihr mit dieser Zahlenkombination zugreifen. Alle Welt würde lachen über uns, wenn wir das machen würden. Deswegen ist die Frage, wie gehen wir mit dem Mysterium, mit dem Geheimnis Gottes um? Und die Antwort ist, es wertvoll und wertschätzend weiterzugeben. Es Menschen zu geben, die wirklich in der Verzweiflung drin sind, dass sie merken, ich bin nicht gut, aber ich schaff's auch nicht mit der Werksgerechtigkeit. Ich krieg's einfach nicht hin. Und dass wir es jemand anvertrauen, wo wir wirklich den Eindruck haben, der braucht es jetzt. Dass wir Geführte Gottes sind, Bevollmächtigte von ihm, Verwalter. Und dass wir sehr wohl überlegen können, wo werfen wir das Evangelium wie Perlen vor die Säue? Und wo geben wir Gottes Wort so weiter, dass es zum Erleuchten kommt. Paulus hat sich, wenn er in eine Stadt gekommen ist, immer überlegt, wie kann ich Gottes Wort möglichst sinnvoll weitergeben? Was kann ich tun? Wie kann ich damit umgehen? In Vers 4 und 5 schreibt er, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Sondern, denn der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Paulus kommt quasi und sagt, die Verurteilung von Menschen, die ist mir nicht wichtig, sondern letzten Endes beurteilt Gott mein Tun und mein Handeln. Das heißt, er sieht, ob ich ehrlich oder nicht ehrlich handle. Und das ist wichtig, dass wir vor Gott ehrlich und gut handeln. Dass er uns führen und leiten kann und uns zeigen kann, wann was in unserem Leben dran ist. Wie lang, wo und mit wem. Und das Beurteilen, wie es in Kapitel 3 gekommen ist von den Gemeindegliedern, die dann gesagt haben, nee, also das ist der beste Fisch im Teich. Nein, ich halte mich nur an Paulus. Und Paulus dann sagen muss, nee, und ich halte mich an Gott. Und ich bin nur sein Verwalter. Ich bin nur eingesetzt, um das, was er mir anvertraut hat, weiterzugeben. Und das soll Gott am Schluss beurteilen, wie ich das gemacht habe. Es liegt ihm über. Vor einiger Zeit hat mir bei einem Treffen von Christen einer gesagt, dass es manches Mal ja ganz schön stressig sein kann, so all die Evangelisationsgeschichten und was auch sonst noch dran ist, in der Gemeinde weiterzugeben. Und dass er sich überlegt, ob er da aussteigt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, fragt ihr am Anfang in eurer Gemeinde, fragt ihr am Anfang, was ist dran, wie ist es dran, kommt ihr als erstes zu Gott? Und da kam dann irgendwann raus, dass es sehr viele Ideen und Projekte und so gibt. Mich hat es damals fasziniert, dass diese Gemeinde in Bessel, dass die zunächst mal einen Gebetsraum gebaut haben. Und dass sie im Gebet intensivst wirklich vor Gott gekommen sind. Wir können ganz viel lernen und ganz viel machen. Wir können ganz viele Leute ansprechen. Wir können wirklich Radau und Rabatz machen. Das ist alles möglich. Und doch letzten Endes stellt sich die Frage, wo möchte Gott, dass wir wirken? Und da gibt es nun eben zwei Möglichkeiten. Die einen sagen, ja, dann mache ich gar nichts, bis Gott mir eine Flaschenpost oder zumindest mal eine SMS schickt. Und das wird in aller Regel im Moment nicht passieren, weil es gibt wenig Wasser, also die Flaschenpost bleibt irgendwo hängen. Und ob Gott uns ein SMS schickt, halte ich nicht für unmöglich, aber es geschieht eher ganz, ganz selten. Also braucht es doch Mitteldinge, wie Gott zu uns reden kann. Und das passiert nun mal in der Nähe Gottes. Mich selber macht es immer wieder traurig, wenn in Gemeinden die Gebetsversammlungen die sind, die am wenigsten besucht werden. Weil Gebet das ist, wo Gott zu uns reden kann und uns zeigen kann, was für uns dran ist. Das heißt, wenn wir uns das abschneiden, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir zwar verwalten, aber wenn der, der uns eingesetzt hat, nicht mehr mitreden darf. Wenn das hier gekappt ist. Und genauso, wenn wir zwar Verwalter sind und mit ihm reden, wenn wir auch hören, was dran wäre, aber wenn wir es nicht umsetzen. Wenn wir die Geheimnisse Gottes für uns behalten. Und genauso müssen wir auch überlegen, wenn wir von der anderen Seite gestrickt sind und denken, ja, das muss jetzt jede Welt und jeder erfahren, zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen. Paulus weist darauf hin, indem er sagt, wir sind Verwalter und wir sind da, um in Korinth zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen und das Richtige zu tun. Und da gebraucht uns Gott. Und da lassen wir uns von ihm gebrauchen in der richtigen Stellung. Was ist die richtige Stellung? Zu wissen, dass er über uns steht, dass er unser Heiland ist und zu wissen, dass er uns in Verantwortung geholt hat und zu wissen und mit ihm zu bereden, wann ist es dran, was, wie weiterzugeben. Und das, da gibt es keine Pauschalantwort drauf, sondern da gibt es die Nähe Gottes, die uns als Verwalter leiten darf. Amen. Ich möchte noch beten. Treuer Heiland, danke, dass du uns durch den Paulus zeigst, wie ich mich selbst vor dir einzuschätzen habe. Danke, dass du mir da wirklich zeigst, was mein Stellenwert ist. Danke, dass Paulus da ein Vorbild sein kann, indem er die Menschenfurcht wegnimmt und indem er uns einfach auch zeigt, dass wir von dir ausgerüstet sind. Heiland, halt du deine schützende und bewahrende Hand über uns und durchdring du uns mit deinem guten Heiligen Geist. Mach uns wichtig, was wichtig ist für unser Leben. Und Heiland, ich bitte dich für uns, führ du uns in deine Nähe. Nicht nur heute, sondern 7 Tage die Woche. Danke dafür. Amen.